Ja, wir grüßen uns in dem wunderbaren Namen Jesu, freuen uns, dass wir Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott und Gemeinschaft untereinander. Das ist ja das Kostbare, was wir haben dürfen als Kinder Gottes. Egal von wo wir herkommen, egal aus welcher Glaubensrichtung wir kommen, als seine Kinder dürfen wir uns weltweit treffen, dürfen uns weltweit verbünden und glauben, dass Gott mit uns ist. Ja, die Predigtreihe ein Leben für die Schafe. Heute die dritte Predigt dazu. Beim letzten Mal hörten wir vom Königssohn zum Hirten und haben über Mose uns unterhalten. Und heute genau umgekehrt, vom Hirtenjungen zum Königssohn, David. Zunächst einmal ganz herzliche Grüße von Edwin und Karin Pickers, mit denen haben wir gestern telefoniert. Aber nicht vergessen, euch ganz herzlich zu grüßen. Wir sind ja eng verbunden, Edwin und Karin, auch für mein Leben. Manche Stunde, die wir miteinander geteilt haben, gerade in den Stunden, wo es mir nicht gut ging, wo ich Trauer hatte, wo ich Probleme hatte, war Edwin immer einer der Ansprechpartner für mich ganz persönlich. Deswegen verbindet mich eine besondere Freundschaft mit Edwin Pickers. Und ich freue mich immer, dass er immer noch im Dienst ist und uns dienen darf, sei es bei uns in der Ekklesia oder bei euch hier in der Arche. Da stand er nun. Bemüht ist vergeblich, in die Rüstung zu gehen. Dabei war es eine ganz besondere Rüstung. Sie gehört dem König persönlich. Der eherne Helm, der Panzer, das Schwert, gegürtet über der Rüstung. Nein, so geht das nicht. Seine Rüstung war der Stab in der Hand, die Schleuder und 5 glatte Steine aus dem Bach. Die Geschichte lesen wir in 1. Samuel 17. Da heißt es: Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf das Haupt und legte ihm einen Panzer an. Und David gürtete Sauls Schwert über seine Rüstung und mühte sich vergeblich damit zu gehen, denn er hat es ja noch nie versucht. Da sprach David zu Saul: So kann ich nicht gehen, denn ich bin es nicht gewohnt. Und er legte es ab, nahm seinen Stab in die Hand, wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in seine Hirtentasche, die ihm als Köcher diente, und nahm die Schleuder in die Hand und ging dem Philister entgegen. Soweit erst einmal dieser Text aus dem 1. Samuel 17. Seine Rüstung war der Stab in der Hand, die Schleuder, 5 glatte Steine aus dem Bach. Und hier fiel natürlich ein 5. Eine markante Zahl in der biblischen Zahlensymbolik, die Zahl 5, heißt Gnade. Und deswegen hat Gnade ihn begleitet auf seinem Lebensweg und Gnade ihn begleitet genau in dieser sehr brenzligen Situation seines Lebens. Was war denn in diesem Bericht vorausgegangen? Das Volk Israel stand wieder einmal im Krieg mit den Philistern. Im 1. Samuel-Buch wird die berühmte David- und Goliath-Geschichte erzählt. Auch eine berühmte Kinderstundengeschichte, jedenfalls habe ich sie als Kind öfters gehört. Der Vater von David, Isai, beauftragte seinen jüngsten Sohn, nämlich David, seinen älteren Brüdern die Verpflegung zu bringen an die Front. Dort wird er Augen und Ohren zeugen, wie Goliath das Volk Israel verhöhnt und seinen Gott herausfordert. Als David das hörte, wollte er für sein Volk einstehen und er wollte gegen Goliath kämpfen. Und jetzt kommt die Geschichte zum Anfang des ersten Samuel 17 am Anfang. Saul aber sprach zu David: Du kannst nicht hingehen, um mit den Philister zu kämpfen, denn du bist zu jung dazu. Dieser ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul: Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Und kam dann ein Löwe oder ein Bär und schlug ein Schaf weg von der Herde, so lief ihm nach, schlug auf ihn ein und er rettete das Schaf aus seinem Maul. Wenn er dann auf mich losging, ergriff ich ihn am Bart und schlug ihn tot. Und wie die David- und Goliath-Geschichte ausgeht, die Geschwister, denke ich, kennen wir alle, mit der Schleuder in der Hand besiegt er David Goliath und schlägt mit seinem eigenen Schwert dem Riesen den Kopf ab. Wahrlich, ein Leben für die Schafe. Über sein Hirtenleben sind nur wenige Berichte der Bibel zu finden. Dafür steht auch sehr markant von dem, was wir gerade gehört haben. Bei Mose sehen wir, wie der Königssohn zum Hirten wird, um später das Volk Israel aus der Gefangenschaft aus Ägypten zu befreien und ins Land der Feder zurückzuführen. Ein Königssohn wird Hirte. Bei David erleben wir es genau umgekehrt. Ein Hirtenjunge wird zum König. Und auch das lesen wir im 1. Samuel-Buch. Da spricht der lebendige Gott zu dem Propheten Samuel. Samuel, gehe nach Bethlehem und salbe einen der Söhne von Isai zum König. Da ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorübergehen, aber Gott verwehrte ihn, einen dieser Söhne zu segnen und zum König zu krönen. Denn Samuel sprach zu Isai, keiner von ihnen hat Gott erwählt. Und er fragte, sind das der Knaben alle? Er sprach, ist noch einer übrig, der Jüngste, der hütet die Schafe, meine Schafe draußen. Da sprach Samuel zu ihm, sende hin und lass ihn holen, wir wollen nicht anfangen, bevor er hierher gekommen ist. Er sandte ihn hin und ließ ihn holen, und David war bräunlich von schönen Augen, von guter Gestalt. Und der Herr sprach zu Samuel, salbe ihn, er ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn, salbt den Mutter mit nur seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David den ganzen Tag an und über sein ganzes Leben lang. Ein Hirte wird König und somit das große Vorbild, der Schattenriss auf den Ersthirten und König Jesus Christus. Denn in seiner Linie sollte einmal der kommen, der das wieder gut macht, was einmal kaputt gegangen ist damals, mit den ersten Menschen der Beziehung zu Gott. Und dieser Hirtenknabe, der spätere König Israel, hatte eine wunderbare Begabung. Er konnte Harfe spielen. So lesen wir im letzten Vers des 17. Kapitels im 1. Buch Samuel, so oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe, spielte drauf mit der Hand. Und so wurde Saul leichter, er war besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm. David, der Harfenspieler, David, der Lyriker, David, der Dichter, alles das sehen wir als Begabung in seinem Leben. Nämlich später wird David etliche Psalme, die Lieder des Alten Testamentes schreiben und wird sie vertonen und wahrscheinlich zu seiner Harfe vorgespielt haben. Aus seiner Erfahrung ein Leben für die Schafe ist wohl der bekannteste Psalm von David entstanden. Und wer würde ihn fast nicht auswendig kennen in einem langen Christenleben? Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einen grünen Auen, führt mich zum frischen Wasser. Er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest schon meinen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Der Psalm 23 beschreibt hier dichterisch das Leben eines morgenländischen Hirten. Von Anfang bis zum Ende, so praktisch ein Tagesablauf. Sein Aufgaben- und Arbeitsbereich war ganz anders als die Hirten, die wir kennen aus unseren Breiten. Nämlich von den abendländischen Hirten, die eine ganz andere Aufgabe, ein ganz anderes Umfeld haben. Ich bin in der kleinen Stadt Hungen aufgewachsen und das war eine der 2 Schäferstädte in Hessen. Und da gab es jedes Jahr den Schäfertag. Und an diesem Schäfertag war dann Wetthüten, war Versorgung der Schafe und war Einsatz der Hirtenhunde. Und das wurde dann prämiert und irgendeiner von den Schäfern gewann dann den 1., 2. oder 3. Preis. Der morgenländische Hirte hatte zum Beispiel keine Hirtenhunde. In der Regel ging er hinter dem Herde her. Und nachdem ich mich sehr intensiv mit diesem Text einmal beschäftigt habe, mit den Hirten zur Zeit Davids, bis zur Zeit Jesu hin, sind mir etliche Unterschiede eingefallen, nämlich da, wo der Hirte im Alten Bund und unsere Hirten, die wir heute kennen, sich unterscheiden. Alles, was der Hirte für die Schar bedeutet, für seine Fürsorge, seine Liebe, wird hier in dichterischen Inspirationen wunderschön geschildert. David und seine Vorfahren kannten Schafe. Und ich kann mir vorstellen, David war bestimmt ein sehr guter Hirte. Sein Name bedeutet Geliebter. Und ist ein wunderbares Vorbild auf den Herrn Jesus Christus, dem göttlichen Hirten, der uns vom Vater gegeben worden ist. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist der Grundton dieses Liedes, Freunde, das vom Anfang zum Ende hindurch klingt. Er ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lebt für mich, ich empfange alles, was seine Liebe und seine Macht mir zu geben vermögen. Leben wir in diesem Bewusstsein, Freunde, dass er unser Hirte ist und danken wir ihm dafür? Vielleicht können wir uns diese zentrale Aussage sehr gut merken. Die fünf Finger einer Hand, der Herr ist mein Hirte. Die spannende Frage heute im Raum, kannst du wirklich von Herzen sagen, der Herr ist mein Hirte? Und alle folgenden Segnungen und alle Verheißungen werden dein Leben bereichern, dich begleiten auf deinem Lebensweg. Er lagert mich auf grünen Auen. Das Erste, was ein Schaf nötig hat, ist natürlich Nahrung. Und da ist die Arbeit eines Hirten viel schwieriger als bei uns in unseren Breiten. Wer mal in Israel war, da geht es bergauf, bergab, schmale Bergpfade, schwindelnde Abgründe, um immer das Ziel vor Augen zu haben, eine gute Weide für die Schafe zu finden. Dann habe ich mal nachgelesen, Schafe grasen dort ungefähr von 3:30 morgens bis 1:00. Dann ruhen sie 3 oder 4 Stunden aus im Schatten. Es ist gut für ihr Wachstum, wenn sie in Ruhe wiederkäuen können. Sollten da die Schafe nicht glücklich zu sein, sollen nicht zufrieden sein mit einem Hirten, der das alles möglich macht? Die Speise für uns Gläubige ist das Wort Gottes. Genießen wir täglich davon. Und ich zitiere einmal Waldemar Salatschuk, AVC. Nicht nur ein Keks am Morgen, wenn wir die Losung lesen, wie es einmal Waldemar sagte, sondern wir brauchen das Wort in seiner gesamten Fülle, in der Nachtun, im Nachlesen, im Nachdenken. Und durch Lesen und Hören und Tun des Wortes Gottes lernen wir unseren Herrn immer mehr und besser kennen. Und das ist dann, was wir mit geistigem Wachstum beschreiben. Und der Apostel Petrus, der wird in der nächsten Predigt das Hauptthema sein. Er wird in seinem zweiten Brief einmal eine Aufforderung schreiben. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus und Heilandes Jesus. Er führt mich zu frischem Wasser. Im historischen Grund gesehen, besser übersetzt zu stillen Wassern. Erkläre gleich, warum das so heißt. Den ganzen Tag denkt der Hirte an seine Herde und er denkt daran, die Herde muss trinken. Es ist die schönste Stunde für die Schafe, wenn sie nach dem Staub und der Hitze der Wanderung zu stillen Wasser geführt werden. Das ist der König der Sorge für die Hirten, für seine Schafe. Und ich denke da, gerade in Israel war es nicht immer ganz so einfach, so eine Stelle zu finden. Oder da, wo ein Bach oder ein Fluss gefunden wurde, durfte es eben kein brausendes Bergwasser sein. Habe ich nachgelesen, die Hirten mussten eine Wasserstelle suchen, wo stilles Wasser ist. Also wo vielleicht Wasser etwas aufgestaut ist. Oder wo der Hirte dann selber vielleicht einen kleinen Damm gebaut hat, damit sich eine kleine Wasserfläche dahinter sammeln könnte. Denn die Schafe brauchen stilles Wasser. Dann können sie nach Herzenslust trinken und eben ihren Durst stillen. In der Luthersprache merken wir, dass er den europäischen Hirten im Gedanken hatte. Nämlich, er führt mich zum frischen Wasser. Natürlich will er damit absagen, frisches Wasser im nicht abgestandenen Tümpel. Also wenn wir, Freunde, wenn wir vom Wasser des Lebens sprechen, was uns erfrischt, dann ist das das Wort Gottes, was durch den Heiligen Geist in uns offenbar wird. Die Stille und in der Stille spricht er zu uns. Deswegen brauchen wir auch Orte der Stille. Wir brauchen dieses stille Wasser. Und in der Offenbarung 7 lesen wir von den Heiligen, die das schon genießen dürfen. Da heißt es, denn das Lamm, das in der Mitte des Thrones ist, wird sie weiden und wird sie leitende Quellen des Wassers des Lebens. Jesus sagt, ich bin das lebendige Wasser. Wer zu mir kommt, der wird nicht dürsten. Er erquicket meine Seele, er führt mich auf rechter Straße seines Namens willen. In den Augenblicken, in denen alles wegführt, wie wir persönlichen Takt unserem Herrn haben, das sind die besten Stunden und erquicken unsere Seele. Unser inneres Leben, Freunde. Das Wort Erquickung hat auch eine Bedeutung von Wiederherstellung. Ein wieder zurückgebracht werden in vorigen Zustand. Dass wir wieder in Ordnung kommen in unserem Leben. Wie ist es manchmal, wenn Unruhe uns erfasst? Wenn die Situation unseres Lebens uns überwanden zu drohen, dann brauchen wir eben genau diese Erquickung durch das Wort Gottes. Vielleicht hast du es selbst erlebt, dass du in einer bestimmten Stelle deines Lebens plötzlich einen Bibelvers gelesen hast und plötzlich war dieser Bibelvers genau die vollkommene Erquickung für deine, ja, angefochtene Seele. Weil Gott ja genau weiß, was du brauchst. Und wie oft haben wir das erlebt, dass Gott genau dann in dein Leben hineinspricht. Sei es durch ein Lied, sei es durch eine Predigt, sei es durch das Lesen des Wortes, sei es durch ein Gespräch mit einem Bruder oder einer Schwester. Erquickung, zurückgebracht werden in den Zustand der Harmonie mit Gottes. Dasselbe Wort lesen wir im Psalm 19, Vers 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Hier hat dieses Wort eben die Bedeutung, die Seele wird wiederhergestellt, wird wieder eingeordnet oder eingenordet, wie wir sagen in Norddeutschland, auf den Kurs zu Jesus Christus hin. Und dann geschieht es ja, dass ein Schaf sich verirrt, weil es nicht dem Hirten gefolgt ist. Und dass es dann wahrscheinlich unter Lebensgefahr sogar retten muss. Er sucht es, bringt es zurück auf den rechten Weg oder besser auf den Pfad der Gerechtigkeit für uns als Kinder Gottes. Es gibt nämlich Pfade, die uns von Gott als recht und gut empfohlen sind, worauf sein Volk wandeln soll. Wir werden zu ihm zurückgebracht, um seines Namens willen. Dass sein Name groß wird. Nicht, dass wir die großen Kings sind, sondern dass, wenn wir auf dem Weg der Gerechtigkeit gehen, dass der Name Gottes groß gemacht wird. Es geht um seinen guten Namen, den Namen des Erzhirten Jesus Christus, der keinen seiner Sein verlieren möchte. Hören wir ein Gleichnis, niedergeschrieben in Lukas 15. Originalton Jesus. Welcher Mensch unter euch hat 100 Schafe? Und wenn er einen von ihnen verliert, lässt er die 99 in der Wüste und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, legt er es auf die Schultern voller Freude. Wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihm: Freut euch mit mir, ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, nun kommen die Geistbedeutungen dazu, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Denk an den Anfang deines Glaubenslebens, wo du angefangen hast, dein Leben Gott anzuvertrauen. Wir sprechen von Bekehrung. Und dann passiert da im Himmel was, Freunde. Jedenfalls ist das der Originalton Jesus. Für einen Sünder der Buße tut die Freude im Himmel. Damals, wenn du dich entschieden hast, einfach für Jesus, oder wenn du auf dem Weg noch bist, Freude im Himmel, wenn du dich diesem großen Gott zuwendest, wenn du sein Kind wirst und wenn wir Jesus als unseren König und Herrn anerkennen. Wir waren alle mal irrende Schafe, Geschwister. Solange bis der gute Hirte uns gefunden hat. Noch einmal der Apostel Petrus, in seinem ersten Brief sagt er, ihr wart alle wie die irrenden Schafe. Aber nun seid bekehrt zum Hirten und Bischof eurer Seelen. Und wir werden in der nächsten Predigt werden wir diesen Text ausführlicher betrachten. Auch wenn ich wandere im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Wir haben es in den Chorsen gesungen, Geschwister. Manchmal geht der Weg eben auch durch dunkle Täler, durch tiefe Abgründe, ja, steile Felsen mit Höhlen, worin wilde Tiere leben. Aber alles wird gut, wenn wir sagen können, du bist bei mir. Dann ist alle Angst verschwunden. Und jetzt finden wir eine Wandlung in diesem Text des Psalms 23. Hier ändert sich die Anrede von der dritten Person in das ganz persönliche Du. Du bist bei mir. Die Erde ist für uns Christen oft ein Tal, in dem wir reisen. Auf der Pilgerreise müssen wir manchmal durch Schwierigkeiten durchgehen. Wir werden nicht immer, wie man so sagt, auf Wolke 7 dahin schweben können. Wir werden nicht immer auf einem Gipfel eines Berges sein, sondern auch durch tiefe Täler gehen. Vielleicht bedroht Krankheit unser Leben. Wir verlieren einen geliebten Menschen oder es sind Einsamkeit, Sorgen und Nöte. Dann dürfen wir sagen, wenn wir zu ihm aufgehen, du bist bei mir. Und Freunde, das ist diese unaussprechliche Freude, die wir haben dürfen, die uns Kraft und Mut gibt, wenn wir das sagen können. Wenn du das sagen kannst, Jesus, du bist mein Hirte. Auch im dunklen Tal bist du dein Herr, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Noch einmal zum Hirten zurück. Der Stecken war kurz, hatte in Form einer Keule und diente als Verteidigungswaffe. Wenn ein Wolf kam, konnte er sich damit verteidigen. Der gute Hirte schonte sein Leben nicht und setzte für die Schafe ein. So haben wir es von David gelesen, ne? Wenn ein Wolf oder ein Bär kam. Und wir lesen Johannes im Kapitel 10 im Evangelium, wo Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wahrlich, ein Leben für die Schafe in Vollendung. Ist es nicht ein Trost, ein starker Grund zu vertrauen, Geschwister, einen Hirten zu haben, der die Seinen beschirmt? Dass er Jesus nicht allein sein Leben einsetzt, sondern gar sich in den Tod gibt, wodurch er die Macht des Teufels, des Satans vernichtet hat. Der Stab ist länger als die Keule und hat eine kleine Schaufel am Ende. Mit dieser kann man so einen Erdklump oder einen kleinen Stein werfen, wenn ein Schaf wieder mal sich von der Herde entfernt hat. Wir sind immer noch bei morgenländischen Hirten, wo kein Hirtenhund da war, der das Schaf zurückgetrieben hätte. Das Tier schreckt auf und läuft zurück zur Herde. Denn wie bereits erwähnt, dieser morgenländische Hirte hatte eben keine Hunde, so wie es bei uns in unserem europäischen Land so ist. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Eine Gemeinde oder eine Weide war dort nicht so einfach zu benutzen wie in unseren Ländern. Zwischen dem Gras gab es also sehr giftige Pflanzen, da mussten sie erst gesucht und weggetan werden. Zwischen den Spalten im Felsengelände waren vielleicht auch kleine Schlangen, die die Schafe beißen konnten und vergiftet werden. Das war die Widerwärtigkeit des Feindes der Schafherde. Und deswegen ging der Hirte im Morgenland vor der Herde her. Ich habe einmal eine Kurzgeschichte gelesen über den Tisch, leider ohne Angabe eines Verfassers. Und diese Kurzgeschichte wird meine Helga jetzt einmal, Andrea einmal jetzt vorlesen. Ja.
Vor mir ein Tisch. Der Tisch, den Gott für uns bereitet hat, ist kein Arbeitstisch. Es geht nicht um Mühe und Anstrengung, um Leistung und Erfolg, denn Gott ist immer erst Gastgeber und dann Arbeitgeber. Der Tisch, an dem Gott auf uns wartet, ist kein Richtertisch. Gott will uns nicht anhören, sondern zuhören. Und bei ihm sind wir nicht vorgeladen, sondern eingeladen. Gott will nicht Recht haben, sondern uns lieb haben. Er ist immer erst Retter und dann einmal Richter. Der Tisch, den Gott für uns gedeckt hat, ist kein Ladentisch. Bei Gott kann man nichts kaufen und muss nichts bezahlen. Denn Gott ist kein berechnender Geschäftsmann, sondern ein freigebiger Vater, der seine Liebe umsonst verschenkt. Der Tisch, an den Gott uns einlädt, ist kein Verhandlungstisch. Mit Gott kann man nicht handeln und braucht nicht um Vorteile zu kämpfen. Diplomatisches Geschick und kluges Ringen um günstige Kompromisse sind hier nicht gefragt. Denn Gott ist nicht unser Gegner, dem wir Gunst abbringen, sondern unser Freund, dem wir sehr wichtig sind. Gottes Tisch ist ein besonderer Tisch für dich. Gott hat ihn mit Liebe gedeckt und ihn für uns bereitet. Er lädt uns ein zum Ausruhen und Aussprechen, zum Sattessen und Satttrinken, zum Bleiben und Wohnen. Gott setzt sich mit uns an einen Tisch und wir dürfen aufatmen.
Ja, Geschwister, und das gibt es dann heute dazu. Das also, was Andrea gerade gelesen hat, da steht hier nochmal drauf. Könnt ihr gerne mitnehmen am Schluss noch einmal diese besondere Abhandlung, die ich irgendwo mal gefunden habe. Ich fand ich ganz stark, die Gedanken, die sich irgendjemand mal gemacht hat. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. So Ende der Tag. Die Herde ist zu Hause. Am Anfang des Stalles geht jedes Schaf am Hirten vorbei. Wir sind immer noch im Gedanken bei den morgenländischen Hirten. Er hat eine Schale oder ein Horn mit Olivenöl. Vielleicht ist hier ein Knie an einem spitzen Stein verletzt worden. Ein scharfer Dorn hat das Schaf gerissen oder ein Dorn hat sich im Fell verfangen. Er sieht nach den Augen, die wegen des Staubes oder wegen einer Verletzung tränen. So werden die Wunden sorgfältig gereinigt. Er taucht seine Hand in das Olivenöl und streicht die schmerzenden Wunden ein. Neben ihm steht ein hoher, unglasierter Tonkrug, in dem das Wasser kühl bleibt. Der Hirte nimmt einen großen Becher, er schöpft den Sand voll und das Schaf kann trinken, wie es will. Deshalb sitzt zum Beispiel die Schlachterbibel den Gedanken, mein Becher fließt über. Also ich will ein volles Maß, Freunde, auch für uns immer. Welch ein überfließendes Maß an Sorge des Hirten für seine Schafe. Welches überfließende Maß des himmlischen Hirten für uns, die wir seine Herde sind. Nichts bleibt übrig als Lob und Dank für diese unaussprechliche Güte. Nichts als Anbetung, wenn uns die Worte fehlen, weil wir so einen unvergleichlichen Hirten haben. Und deswegen, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Sind da noch Fragen? Sind da noch Ängste? Sind da noch Sorgen und Ängste in der Zukunft? Ich denke, das ist fast unmöglich. Zwei Wächter folgen Gutes und Barmherzigkeit uns das ganze Leben hindurch. Warum steht hier Folgen? Denn vorne, Freunde, ist kein Platz. Nämlich vorne, da geht der Ex-Hirte, da geht Jesus. Und im alten Bund steht schon im 5. Mose 31, der Herr aber, der selber vor euch hergeht, der wird mit dir sein, wird seine Hand nicht abtun, ihn nicht verlassen. Fürchte dich nicht und erschrick nicht, weil er vorne ist, so wie der morgendliche Hirte vor seiner Herde hergeht. Aber hinter der Herde, hinter dir und mir ist plötzlich dieser Gedanke, er führt von vorne, es geht voran, das Wort folgen bedeutet im Kontext auch nachfolgen, Gutes und Barmherzigkeit werden also dicht hinter uns sein. Nichts ist eigentlich dazwischen. Und der Prophet Jesaja, er formuliert einmal im 58. Kapitel, die Herrlichkeit des Herrn wird eure Nachhut sein. Und Nachhut war ja, wenn wir es so mal in unser Kriegsgeschehen sind, das war immer die Truppe, die am Schluss war, die ganze Truppe vorher bewachen und aufpassen sollte. Also die Nachhut, die Herrlichkeit des Herrn, hinter diesen Gedanken, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. David ein Leben für die Schafe. Und in seinem Geschlecht wird der kommen, von dem wir sagen können, ein Leben für die Schafe in Vollkommenheit. Nur er wird sagen können, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe und ich lasse mein Leben für die Schafe. Nun haben wir einen Text, der ganz markant ist. Dieser Psalm hat mehr bewirkt als alle Philosophien und Wissenschaften der Welt zusammen. Er ist der Königsgesang eines Hirtenjungen, der diese Erde mit wunderbaren Friedensklängen erfüllt. Er hat Leid und Sorge vergessen lassen, verkehrte Gedanken und Zweifel fortgejagt, Enttäuschte ermutigt, Gefangenen Licht gebracht, Kranken Trost und Hoffnung gespendet, Sterbenden in der letzten Stunde Ruhe gegeben, Hinterbliebene getröstet und die Tränen aller Trauernden getrocknet. All das bewirkt Psalm 23. Das ist der Gedanke, den Gott mit David geteilt hat und ihn das dazu inspiriert hat, diesen Psalm 23 zu schreiben. Aber Freunde, sein Werk ist ja noch nicht abgeschlossen, sondern es geht weiter durch die Jahrhunderte unserer Zeit, bis hin, bis der letzte Pilger zu Hause ist. Folgender Satz, der uns am Meer lebenden Menschen vielleicht diesen Gedanken noch mal vertiefen soll. Wir werden gemeinsam das Meer der Zeit fahren, trotz Stürmen, Klippen, Untiefen in seiner Gegenwart leben und in Gottes neuer Welt ankommen. Wir werden gemeinsam durch das Meer der Zeit fahren, trotz Stürmen, Klippen und Untiefen in seiner Gegenwart leben und in Gottes neuer Welt ankommen. Dort wird der Chor der Erlösten ein himmlisches Lied singen, das endlos klingen wird in ewiger Freude der neuen Schöpfung. Und das wird geschehen. In Offenbarung 21 lese das. Ich höre eine große Stimme von dem Thron, der sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen, sie werden sein Volk sein. Er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. So weit, das geht noch weiter, wisst ihr vielleicht. Aber mir war wichtig, der Gedanke jetzt, Gott wird abwischen alle Tränen, die du vielleicht geweint hast, die vielleicht ein anderer wegen dir geweint hat, oder ich habe sie geweint wegen eines anderen, oder weil mich irgendwelches Leid so sehr beschäftigt hat. Egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, haben wir gesungen. Damals, wie meine Helga gestorben ist, dann habe ich ungefähr ein halbes Jahr gebraucht, bis ich diesen Vers wieder voll Überzeugung mitsingen konnte. Da musste ich durch diese Zeit der Trauer. Aber dann, egal, was du mir gibst, egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, Freund. Das ist unsere Aussage eines Herzens, erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wahrlich, ein Leben für die Schafe in Vollendung. Zum Schluss ein persönliches Erlebnis in Psalm 23. Als bekennender Christ habe ich fast immer bei den Gottesdiensten der Bundespolizeiseelsorge mitgewirkt. In Uniform, vorne von der Kanzel oder von dem Rednertisch. Einmal war ich zur Verabschiedung des Dekans ins Innenministerium nach Bonn eingeladen. Mein Part an dieser Verabschiedungsfeier war die Mitwirkung am Gottesdienst und die Lesung des Psalm 23. Wochen später bekam ich einen Brief vom Staatssekretär mit einem folgenden Inhalt, dass er überzeugt ist, dass ich wirklich glaube, was ich gelesen habe. Natürlich hat mich das sehr gefreut, so einen Brief zu bekommen, über die Rückmeldung. Aber gleichzeitig hat tiefe Dankbarkeit mein Herz erfasst, dass ich den treuen Hirten Jesus an meiner Seite habe und dass ich das so rüberbringen konnte, dass sogar so ein Mensch dann denkt, der liest das nicht nur vor, sondern er glaubt tatsächlich, was er dort liest. Ich schließe mit dem persönlichen Wort, wenn ich mich auf dem letzten Strecke meines irdischen Lebens begleiten sollte. Ich bin jetzt 78 gerade geworden. Ja, das Leben wäre 70 und wenn die Kraft war noch 80, leben wir bei dem alten Mann Mose. Also, wie viele Jahre wird mir mein Vater im Himmel noch dazu geben? Aber eins wird immer sein, egal wie lange ich noch lebe, das will ich beherzigen. Das soll wirklich mein Leben begleiten. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Mit euch zusammen, hoffe ich.
Amen.
Ja, Amen. Jawohl. Ja, soweit der Gedanke an diesen Tag. Beim nächsten Mal wollen wir nochmal uns den Text betrachten vom Fischer zum Hirten, nämlich das Leben von Petrus in ein paar Facetten uns anschauen. Das wäre dann die Serie, diese Vierer-Serie, die ich erstmal mit euch geteilt habe. Wie gesagt, das lege ich hin an den Tisch. Und ich habe noch vom letzten Mal welche Ausdrucke, da hat mich jemand gefragt, da waren nämlich keine mehr da. Und ich habe noch welche nachgedruckt, die ich dann da hinten auf den Tisch mit auslegen werde. Vielen Dank, Geschwister, freue mich, bei euch zu sein. Und heute konnte meine Helga auch mit, meine Andrea mal dabei sein. Hatte heute mal keinen Dienst in der Gemeinde, deswegen habe ich sie einfach mal mitgebracht. Dankeschön.